Verteidigungsminister Pistorius konkrete Zahlen genannt, wie viele Soldaten gebraucht werden. Die Nachrichten mit Birgit Röhricht.
Verteidigungsminister Pistorius will die Bundeswehr um bis zu 60.000 Soldatinnen und Soldaten aufstocken. Dieses Personal werde gebraucht, wenn Deutschland den neuen Zielen der NATO für eine bessere Verteidigungsfähigkeit gerecht werden soll. Aus Brüssel, Sabrina Fritz.
Boris Pistorius nannte die zusätzliche Zahl an Soldaten zum Auftakt des Verteidigungsministertreffens in Brüssel. Er gehe davon aus, dass das Konzept einer freiwilligen Wehrpflicht dafür vorerst ausreichend sei. Aktuell habe die Bundeswehr gar nicht die Kapazitäten, in großem Umfang Wehrpflichtige auszubilden. Diese müssten erst aufgebaut werden. Das Ziel sei, die Bundeswehr als attraktiven Arbeitgeber zu gestalten, damit sich Frauen und Männer auch längerfristig verpflichten. Die Aufrüstung der Bundeswehr ist ein Teil einer neuen NATO-Strategie, über die die Verteidigungsminister heute in Brüssel entscheiden werden. Deutschland werde dafür nach den USA das zweitgrößte Paket übernehmen.
Der Bundestag hat über das Vorhaben der Koalition diskutiert, die Mietpreisbremse zu verlängern. Nach dem Willen der schwarz-roten Regierung soll die Regelung bis 2029 gelten. Aktuell würde sie Ende des Jahres auslaufen. Die Mietpreisbremse legt fest, dass in bestimmten Gebieten bei Neuverträgen die Miete höchstens 10% höher liegen darf als bei vergleichbaren Wohnungen. Bundesjustizministerin Hubig sagte, Wohnen in den Innenstädten dürfe kein Luxusgut sein. Die Mietpreisbremse sei dafür aber nur ein erster Schritt.
Im Koalitionsvertrag haben wir weitere Vorhaben zum Schutz von Mieterinnen und Mietern fest vereinbart. Zum Beispiel bei den Indexmieten, bei den Nebenkosten oder auch bei dem möblierten Wohnraum, der häufig überhaupt keiner ist. Und klar ist auch, Mieterschutz allein reicht nicht aus, um die Lage auf dem Wohnungsmarkt zu verbessern. Wir brauchen zweierlei. Wir brauchen den Schutz von Mieterinnen und Mietern. Und wir brauchen mehr Neubauten. Und deshalb wollen wir den Neubau von Wohnungen attraktiv machen.
Bundesjustizministerin Stefanie Hubig, SPD. Wie wollen sich Bund, Länder und Gemeinden die Kosten teilen, die durch die geplante Ankurbelung der Wirtschaft entstehen? Darum geht es heute, wenn sich die Regierungschefs der Länder in Berlin treffen. Die Bundesregierung hat gestern massive Steuererleichterungen für Unternehmen beschlossen. Eine Konsequenz daraus sind weniger Steuereinnahmen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat unmittelbar vor dem Treffen heute gesagt, die Einnahmeverluste würden überwiegend bei Ländern und Kommunen anfallen. Das gehe so nicht und müsse ausgeglichen werden, betonte der CDU-Politiker in der ARD. Viele Firmen in Deutschland gehen davon aus, dass sie in den kommenden Jahren als Folge der KI Stellen streichen. Das zeigt eine Umfrage des Münchner IFO-Institutes. Darin geben rund 27% der Unternehmen an, dass sie in den nächsten 5 Jahren einen KI-bedingten Arbeitsplatzabbau erwarten. Im Bereich der Industrie sagen das sogar 37%. Aus Sicht der Wirtschaftsforscher ist aber noch nicht absehbar, inwieweit durch die künstliche Intelligenz auch die Arbeitslosigkeit steigt. Trotz Wirtschaftsflaute klagen nämlich nach wie vor viele Firmen über zu wenig Fachkräfte. Die israelische Armee hat die Leichen von 2 Geiseln aus dem Gazastreifen geborgen. Nach Angaben von Ministerpräsident Netanyahu handelt es sich um einen 72-jährigen Mann und seine 70-jährige Ehefrau. Ihre Leichen seien in der Nacht nach Israel gebracht worden. Das Ehepaar soll am 7. Oktober 2023 aus einem Kibbuz verschleppt worden sein. Die Terrormiliz Hamas und andere Extremisten hatten damals etwa 1200 Menschen bei Massakern getötet und etwa 250 weitere als Geiseln verschleppt. Israel griff daraufhin den Gazastreifen an. Die ARD lädt heute zu einem bundesweiten Nachrichtentag ein. Daran beteiligt sich auch der RBB. Interessierten soll Einblick in die journalistische Arbeit bekommen, von der Nachrichtenauswahl über die Recherche bis hin zur fertigen Produktion. Im Fokus steht, wie man verlässliche Quellen erkennt und verantwortungsvoll mit KI-generierten Inhalten umgeht. Angebote gibt es unter anderem im crossmedialen News Center CNC sowie aus den verschiedenen RBB-Programmen. Und das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute teils sonnig, teils wolkig, örtlich Schauer. Aktuell haben wir in Berlin Eiskeller 18, Kreuzberg 20, Perleberg 15, Roland 23 Grad. Morgen erst dicht bewölkt, später aufgelockert, gebietsweise Schauer und Gewitter bis 24 Grad. Die Zeit 12.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Stefano Schwarz. Guten Tag. Mehr als ein Jahr ist es her, da hatte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, SPD, mit einem Satz eine neue Sicherheitsdebatte angestoßen. Deutschland müsse kriegstüchtig werden, so lautete seine Forderung. Viele Milliarden Euro aus dem Sondervermögen sollen die Bundeswehr fit gegen künftige Bedrohungen machen. Geld allein aber macht noch keine Armee. Was man vor allem braucht, ist Personal. Pistorius ist heute beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel. Vor Beginn der Beratungen hat er sich aus deutscher Sicht zum Personalbedarf geäußert.
Also wir gehen davon aus, das ist aber auch nur eine Daumengröße, um es klar zu sagen, dass wir rund 50.000 bis 60.000 Soldatinnen und Soldaten in den stehenden Streitkräften mehr brauchen als heute. Und gleichzeitig wird sich die Frage natürlich stellen, reicht der neue Wehrdienst aus über die nächsten Jahre? Wir gehen davon aus, dass synchron zum Aufwuchs der Kapazitäten, und ich kann es immer nur wiederholen, uns nützt eine Wehrpflicht jetzt gar nichts, weil wir die Kapazitäten weder in den Kasernen noch in der Ausbildung haben. Deswegen müssen diese Kapazitäten aufwachsen. Bis dahin gilt Freiwilligkeit. Die Freiwilligkeit kann aber auch darüber hinaustragen, wenn wir als Arbeitgeber attraktiv sind und gleichzeitig mehr Leute gewinnen, junge Männer und junge Frauen, die sagen, ich verpflichte mich auch für länger. Das ist das Ziel. Wir werden das jetzt alles auf den Weg bringen und natürlich immer, wie man im Fußball sagt, den Ball eng am Fuß halten und schauen, was passiert und wann müssen wir gegensteuern oder eine andere Richtung einschlagen.
Sagt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, SPD. Angesichts der russischen Bedrohung will die NATO ihre Verteidigungsfähigkeit massiv ausbauen. Ein Thema heute beim Gipfel in Brüssel. Beat Plastic Pollution, frei übersetzt Kampf dem Plastikmüll. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Weltumwelttag der Vereinten Nationen. Der ist heute. Plastik ist ja überall, ob in der Tiefsee, der Arktis oder in Form von Mikroplastik, sogar im menschlichen Gehirn. Es schädigt das Ökosystem und unsere Gesundheit. Alleine in den Ozeanen, Flüssen und Seen der Erde landen jeden Tag etwa 2000 Müllwagenladungen voll Plastik. Die meisten kennen auch die Bilder von diesen großen Plastikmüllstrudeln in unseren Weltmeeren. Der größte im Nordpazifik, der ist viermal so groß wie ganz Deutschland. Ich habe die Biologin Melanie Bergmann vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung gefragt, ob diese Strudel das Hauptproblem sind, wenn es um Plastik in Gewässern geht.
Nein, das Hauptproblem ist tatsächlich, dass Plastik inzwischen überall hingelangt ist. Selbst die entferntesten Regionen werden darüber erreicht, dass Mikroplastik zum Beispiel eben auch über die Atmosphäre verweht wird und so in die allerhintersten Regionen gelangt.
Ich habe gerade einen Artikel gelesen, dass in Australien kleine Vögel derart viel Plastik schon aufgenommen haben, dass die richtig knistern, wenn man sie anfasst. Am Alfred-Wegener-Institut versuchen Sie, diese Mengen an Plastik in unseren Gewässern auch zu messen und auch zu überwachen. Welche Entwicklung sehen Sie denn da? Wird die Menge an Plastik, die jedes Jahr neu auf den Müllberg, der ohnehin schon da ist, draufkommt, tendenziell größer? Oder haben wir sozusagen den Peak, also den Höhepunkt hinter uns?
Nein, die Menge wird immer höher. Das messen wir auch an unserem Tiefsee-Observatorium Hausgarten, wo wir jedes Jahr eben Bilder vom Meeresboden aufnehmen und einen siebenfachen Anstieg in einem Zeitraum von weniger als 15 Jahren gemessen haben. Und das ist ja auch kein Wunder, denn Plastik geht eben nicht weg. Also wir können, selbst wenn wir es einsammeln und recyceln, irgendwann wird es doch zu Müll und manches davon wird verbrannt, was aber dann auch CO2 erzeugt und vieles wird eben in Landdeponien gelagert oder geht in die Umwelt und es wird nicht weniger. Hm. Denn die Produktion steigt ja auch immer weiter an.
Was ist denn aus Ihrer Sicht das größte Problem? Sind es die großen Plastikpartikel oder die winzig kleinen?
Beides ist problematisch. Das Große betrifft natürlich eher auch größere Tiere, die es dann eben aufnehmen können oder sich darin verstricken können, gerade im Ozean, aber auch an Land tendenziell. Das kleine Mikroplastik oder Nanoplastik sogar sind halt Teilchen, die aber natürlich viel weiter in die Nahrungskette eindringen können und eine viel größere Zahl von Organismen betreffen können, die eben ja dann auch in dieser kleinen Größe aufgenommen werden können und dann halt sehr vielfältige Wirkungen in den Organismen entfalten können.
Nun ist das Problem ja schon lange bekannt. Es gibt auch unzählige Modellprojekte, um dem zu begegnen. Die Organisation The Ocean Cleanup zum Beispiel fischt seit Jahren Plastik wieder raus aus dem Wasser. Bakterien sollen die Partikel fressen. Es wird an biologisch abbaubarem Plastik geforscht und an besseren Methoden, Plastik zu recyceln. Bringt das alles nichts?
Bislang muss man leider sagen, sind das Tropfen auf heiße Steine und gerade auch was das Sammeln von Plastik in der Mitte des Ozeans anbelangt, sind viele Forschende eher skeptisch, ob das überhaupt den Mengen gerecht wird, die da sind. Man muss auch sehr große Strecken abfahren, um Nennenswertes überhaupt einzusammeln. Das meiste ist auch gar nicht an der Oberfläche, sondern eher schon in der Tiefe, wo man nicht rankommt. Und problematisch ist eben auch, dass sehr viel Beifang erzeugt wird und gerade die kleineren Tiere des Neustorns, die in der Oberfläche sind, sicherlich dann sterben und die fehlen dann dem Ökosystem.
Da könnte man jetzt die ganz banale Frage stellen, warum lässt man es nicht einfach weg aus der Plastikverpackung, weg aus Plastikmüll, einfach kein Plastik mehr benutzen?
Ja, das ist sicherlich die beste Variante, dass wir darüber über eine Vermeidungsstrategie sozusagen dann eine Verringerung der Produktion bekommen. Das ist auch der allerwirksamste Hebel aus wissenschaftlicher Sicht. Bei bestimmten Produkten werden wir aber vermutlich nicht umhinkommen. Da gibt es einfach keine Alternativen. Und da muss man eben sehen, dass man das chemische Design verbessert. Denn es gibt ja auch 16.000 verschiedene Chemikalien, die im Plastik enthalten sein können. Also eine enorme Vielfalt. Und das macht eben dann auch die Weiterverwendung entweder durch Reuse-Systeme oder durch Recycling besonders schwer und kann eben auch zu gesundheitlichen Schäden führen, sowohl bei Mensch als auch bei Tier.
Nun gibt es ja schon einen Ansatz, der diskutiert und zum Teil schon erprobt wird. Wir kennen das aus anderen Bereichen von Verschmutzung, also Verschmutzungsrechte, sogenannte Plastic Credits, eine Art Kompensationsmodell für Konzerne, die Plastik produzieren. Sie sollen im Gegenzug Projekte finanzieren, die Plastik einsammeln. Was halten Sie denn davon?
Das sehen wir mit Besorgnis, denn letztlich werden so oft wohl auch Projekte dann finanziert, die ohnehin stattgefunden hätten. Also zum einen geht es darum, Müll aus der Umwelt wieder einzufangen oder eben Recycling-Projekte zu finanzieren. Und darüber würde dann keine wirkliche Verringerung stattfinden. Das andere ist, dass Plastik anders als andere Kompensationsprojekte, also das ist ja nicht eine Substanz wie jetzt CO2 zum Beispiel, sondern das sind ja tausende von verschiedenen Kunststoffen, die es da gibt mit eben diesen 16.000 verschiedenen Chemikalien, also eine enorme Vielfalt. Und das Ganze zu bilanzieren ist momentan schlichtweg nicht möglich, weil uns die Benchmarks aus der Industrie auch fehlen, was überhaupt produziert wird. Und das andere ist Plastik. Was passiert mit dem Plastik, was man dann eingesammelt hat? Am Ende wird es doch wieder zu Müll und der kann unter schlechtesten Umständen auch wieder dann in die Umwelt gelangen. Selbst wenn nicht, Recycling und Verbrennung erzeugen eben auch CO2. Also ist das aus unserer Sicht nicht wirklich dazu gedacht, Plastikmengen in der Umwelt zu verringern, sondern könnte eben dazu führen, dass Business as usual, also weiter so produziert wird im Rahmen wie bislang und es zu einem Anstieg tatsächlich dann auch von Müll in der Umwelt kommt.
Sagt Melanie Bergmann, Biologin am Alfred-Wegener-Institut. Sie forscht zu Mikroplastik und Müll am Meer. Und im Meer, heute ist Weltumwelttag der Vereinten Nationen, diesmal mit dem Schwerpunkt Kampf dem Plastikmüll.
RBB 24 Inforadio Sport.
Das war's für Tennisprofi Alexander Zverev. Bei den diesjährigen French Open im Viertelfinale gegen Novak Djokovic musste sich Zverev gestern Abend in Paris nach 4 Sätzen geschlagen geben. Er läuft seinem Traum von einem Grand-Slam-Sieg weiter hinterher.
Im Presseraum des Pariser Tennisstadions hängt eine Uhr mit großen grünen Zeigern. Es ist bereits nach Mitternacht. Eben noch saß Novak Djokovic hier und lehnte sich entspannt im Stuhl zurück. Der 38-Jährige hat es wieder einmal allen gezeigt. Ein großartiges Gefühl für ihn.
Yeah, it's a great, obviously great feeling and I'm trying to enjoy it.
Die großen grünen Zeiger sind inzwischen weiter marschiert. Die Uhr schlägt 1:15. Jetzt schleppt sich Alexander Zverev aufs Podium mit müden Augen und leerem Blick.
Um ehrlich zu sein, ich habe auch wenig Lust, hier zu sitzen und zu reden gerade.
Kein Wunder nach diesem Match. Zverev hatte einen großartigen ersten Satz gespielt. Er hatte Djokovic, den 24-maligen Grand-Slam-Sieger, dominiert. Dann aber wurde es kühler und der Joker drehte das Spiel. Auf der Ehrentribüne wickelten sich alle in weiße Decken ein und Alexander Zverev gewann keinen Satz mehr.
Wieder der Stoppball und der Ausball von Zverev. Es ist vorbei. Es ist der Sieg für Djokovic.
Aus und vorbei im Viertelfinale. Die schwarzen Taschen geschultert, verließ Alexander Zverev den Platz.
Alexander Zverev.
Novak Djokovic musste sich beim Siegerinterview auf dem Platz sogar setzen. So kaputt war er. Aber er hatte gewonnen.
Novak Djokovic!
Alexander Zverev musste sich in den Umkleiden erst einmal sammeln, bis er sich dann in den Presseraum schleppte. Die Uhr tickte unaufhörlich. Jetzt sitzt er da und erklärt, warum es wieder nicht reichte.
Es ist halt für mich nicht einfach, gegen einen Novak Djokovic bei so kalten Bedingungen irgendwie einen Weg zu finden, Winners zu schlagen und auch mit meinem ersten Ausschlag irgendwie auf ihm Druck auszuüben. Ne? Also ja, ich meine, er hat einfach besser gespielt heute. Das ist einfach so.
Dabei war Zverev vorher so überzeugt davon, hier noch 3 Matches zu spielen. So groß war der Wunsch, endlich seinen ersten Grand-Slam-Titel zu holen.
Am Ende des Tages, ja, er hat besser gespielt, er hat gewonnen und das Leben geht weiter.
Wieder einmal ist Zverevs Traum geplatzt. Wieder einmal wird es nichts mit dem ersehnten großen Titel. Wieder einmal regiert der Frust.
Ich gehe Golf spielen. Ich habe sowas von keinen Bock auf Tennis gerade, das kannst du dir nicht vorstellen.
Die großen grünen Zeiger der Uhr im Presseraum zeigen inzwischen 1:05 an. Alexander Zverev ist 28. Gegen die alte Generation hat er verloren und die neue Generation ist schon da. Die Uhr tickt gegen Zverev. Die Zeit läuft ihm immer mehr davon. Alexander Zverev bleibt wohl der Unvollendete.
Der Beitrag von Steffen Gahr aus Paris.
Werbung.
Von Watzmann bis Zugspitze die Berge benennen, die Tiere beim Namen und die Orte durch ihre Wiesen kennen. Das ist, was wir nachhaltig nennen. Milch von heute ist das Morgen unterstützen und das Gestern bewusst schützen. Einzigartige Milch hat ein einzigartiges Zuhause. Molkerei Berchtesgadener Land.
Weiß Karle, was Dinkel bedeutet?
Dinkel?
Dinkel ist das Superfood aus Deutschland.
Wo gibt's das?
Im Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Bergsteiger Müsli von Seidenbacher.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg, Sonne und Wolken im Mix und hier und da gibt's auch mal Regen. So sieht's aus heute in Berlin und Brandenburg, die Höchstwerte 21 bis 24 Grad. Aktuell haben wir 15 Grad in Perleberg, in Ruhland 23, in Berlin so dazwischen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Birgit Röhricht.
A10 westlicher Berliner Ring zwischen Großkreuz und Leest. In beiden Richtungen Stau an einer Baustelle. Hier dauert es 20 Minuten länger für Sie. A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Schwarzheide und Plettwitz gab es einen Unfall. Die Richtungsfahrbahn ist jetzt gesperrt. A24 Hamburg Richtung Berlin im Bereich Neuruppin-Förbelin. Berlin ist die rechte Spur gesperrt. Stadtverkehr Berlin, Stadtring, Höhe Detmolder Straße in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten ist jeweils die rechte Spur gesperrt. Die Arbeiten dauern noch bis Ende des Jahres. Zurzeit Stau Richtung Neukölln ab Dreieck Charlottenburg. A113 Richtung Dresden zwischen Adlershof und Tunnel Rudower Höhe ist die rechte Spur gesperrt wegen Instandsetzungsarbeiten. Stau ab Johannisthaler Chaussee. Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen am Pfingstwochenende ab 10 Uhr oder seit 10 Uhr gibt es umfangreiche Sperrungen. Soweit der Verkehr.
Es wird 12.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Und für Sie weiter im Studio Stefan Auschwart. Guten Tag. Eine Armee nur mit Panzern ist keine richtige Armee. Es braucht dazu auch Soldaten. Angesichts der russischen Bedrohungen sehr viel mehr als jetzt. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat jetzt konkrete Zahlen genannt. Die Nachrichten mit Birgit Röhrig.
Die Bundeswehr braucht aus Sicht von Verteidigungsminister Pistorius bis zu 60.000 Soldaten und Soldatinnen zusätzlich. Diese Größenordnung sei nötig, wenn Deutschland den neuen Zielen der NATO für eine bessere Verteidigungsfähigkeit gerecht werden soll. Das sagte Pistorius zum Auftakt eines Treffens mit den anderen Verteidigungsministern des Militärbündnisses in Brüssel. Dabei soll über nationale Planungsziele der NATO-Staaten gesprochen werden, etwa bei der Luftverteidigung und bei weitreichenden Waffensystemen. Hintergrund der Aufrüstungsdebatte ist der russische Angriff auf die Ukraine. Die bisherigen Entschädigungsregelungen für Fluggäste bleiben vorerst bestehen. Bei einem Treffen der EU-Verkehrsminister in Luxemburg gab es keine Mehrheit für Pläne der Kommission, die bisherigen Vorgaben zu lockern. Auch Deutschland war dagegen. Es ging darum, ab welcher Verspätungszeit Reisende Anspruch auf Entschädigung haben. Zur Debatte stand, ob das wie bisher nach 3 Stunden der Fall sein soll oder erst nach 4 oder 5 Stunden. Aktuell stehen Passagieren je nach Strecke zwischen 250 und 600 Euro zu, wenn eine Fluglinie für eine Verspätung verantwortlich ist. Im Bundestag haben die Abgeordneten über die Mietpreisbremse diskutiert. Das Gesetz läuft Ende des Jahres aus und soll bis 2029 verlängert werden. Es regelt, dass in bestimmten Gebieten bei Neuverträgen die Miete höchstens 10% höher liegen darf als bei vergleichbaren Wohnungen. Bundesjustizministerin Hubig sagte in der Debatte, die Mietpreisbremse könne nur ein erster Schritt sein. Daher wolle die Koalition unter anderem auch die Indexmieten neu regeln, die sich an der Inflationsrate orientieren. Außerdem müsse es wieder attraktiver werden, neue Wohnungen zu bauen. Aus Sicht der AfD ist auch die gestiegene Zahl an Flüchtlingen für den knappen Wohnraum verantwortlich. Bundeskanzler Merz ist zu seinem Besuch bei US-Präsident Trump in Washington eingetroffen. Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Huck Verdi, sagte im RBB 24 Inforadio, es wäre ein Erfolg, wenn Merz und Trump einen guten persönlichen Draht zueinander entwickelten. Themen des Antrittsbesuches sind nach Angaben aus Regierungskreisen der Krieg in der Ukraine, der Nahostkonflikt und der Zollstreit zwischen den USA und der EU. Aus dem Hauptstadtstudio Effi Sabat.
Bei wichtigen politischen Gesprächsthemen hat der Kanzler das Ziel, dass die USA an der Seite Deutschlands und der Europäer bleiben, im Verteidigungsbündnis NATO und bei der Unterstützung der Ukraine gegen Russland. Merz wird darauf hinweisen, dass Deutschland zukünftig wesentlich mehr für sein Militär investieren wird und damit den Trump-Forderungen folgt. Merz wird versuchen, den amerikanischen Präsidenten davon zu überzeugen, dass die Amerikaner der Ukraine weiterhin helfen. Die Europäer wollen verhindern, dass Trump sich aus dem Konflikt ausschaltet. Aber es wird natürlich auch um die Zölle gehen, damit der Handel mit den USA wieder reibungsloser funktioniert.
Für den Kampf gegen den Klimawandel gibt es bei den Menschen weltweit einen starken Rückhalt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, an der auch das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung beteiligt gewesen ist. Aus unserer ARD-Klimaredaktion Ulrike Brandt.
Die Forschenden sprechen von einem ermutigenden Befund, der sie selbst positiv überrascht habe. Das Ergebnis stützt sich auf zwei repräsentative Umfragen. Bei der einen wurden rund 41.000 Menschen in 20 Ländern befragt. Ein großer Teil der Befragten fände eine globale Bepreisung der CO2-Emissionen gut. Das heißt, ein globales Restbudget an Emissionen würde auf die Bevölkerung weltweit aufgeteilt und die Staaten könnten mit diesen Rechten handeln. Die Einnahmen aus so einem globalen Handel weiter zu verteilen und das Geld auch an die Länder des globalen Südens abzugeben, dafür stimmte die Mehrheit in einer zweiten Umfrage. Dafür waren 8.000 Menschen in den USA und in der EU befragt worden.
In Kanada haben die Behörden angeordnet, wegen Waldbränden weitere Gebiete zu evakuieren. Mehr als 31.000 Menschen wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Im ganzen Land kämpft die Feuerwehr inzwischen gegen mehr als 200 Brände. Über die Hälfte davon sind noch immer außer Kontrolle. Am stärksten betroffen sind Provinzen im Landesinneren. Durch den Klimawandel hat Kanada seit Jahren mit Hitze und Trockenheit zu kämpfen. Und das waren die Nachrichten. Das Wetter heute teils sonnig, teils wolkig, örtlich Schauer. Aktuell haben wir in Berlin Eiskeller 18 Grad, Kreuzberg 20, Perleberg 15, Ruhland 23 Grad. Morgen erst dicht bewölkt, später dann örtlich aufgelockert und gebietsweise Schauer und Gewitter 21 bis 24 Grad. Die Zeit 12.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Deutschland hat viele Laster und natürlich sind sie schlecht fürs Klima. Der allergrößte Teil der Lkw auf unseren Straßen fährt nämlich noch immer mit Diesel. Denn Speditionen müssen beim Kauf eines neuen Lkw entscheiden, wie sie die kommenden 1 Million Kilometer zurücklegen wollen, mit Verbrenner oder elektrischem Antrieb. Der Stuttgarter Lkw-Bauer Daimler stellt inzwischen rein elektrisch betriebene Laster her, die mit Verbrennern mithalten sollen. Wie die Branche die Chancen für die E-Lkw einschätzt und wie der Alltag auf der A5 in Richtung Schweiz und Italien aussieht, hat SWR-Reporter Sebastian Felser herausgefunden.
Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage.
Ich bin Alexander Schottschneider. Den Job in Deutschland mache ich seit 1991. Komme selber aus ursprünglich ehemaliger UdSSR aus Republik Kasachstan.
Alexander Schottschneider nimmt mich heute mit auf seinem Laster. Wir starten früh morgens um 5 Uhr. Vom Depotparkplatz der Spedition IKG bei Baden-Baden geht's nach Frankreich zu einer Papiermühle, die Altpapier verarbeitet, das wir geladen haben.
Und das ist ja automatisch getrieben. Meine Laufbahn, genau pünktlich 30 Jahre habe ich gefahren, kein Automatik. Das ist mein erster Automatik nach 30 Jahren.
Alex fährt einen DAF XF. Baujahr 2021. Nicht das allerneueste Modell des niederländischen Herstellers, aber auf dem Stand der Technik. Eigentlich ist heute das los, was immer los ist. Alex Spedition ruft an. Der Tag verläuft doch ganz anders, als Dimitri Becker, leitender Disponent bei der Firma IKG Spedition, das mit seinen Kolleginnen und Kollegen von langer Hand geplant hat.
Ein Kunde hat dringend einen LKW gebraucht und der Alex war in der Nähe und seine Sendung war jetzt nicht dringend.
Das ist nämlich die andere Seite. Die Seite der Frauen und Männer in den Büros, wo sie die Touren von Alex und all den anderen Fahrern planen. Dimitri Becker erklärt, wie das läuft.
So gestaltet sich eigentlich dann der Tag, ja? Die Planung, Ausführung und Korrektur.
Das kann manchmal hart sein, sagt Becker.
Der Fahrer hat verschlafen, der andere steht woanders, dann hat man ein Papier beim Kunden vergessen, vielleicht Lieferscheine oder sonstige Frachtbrief. Jeder Disponent hat mittlerweile auf dem Tisch mindestens 3 Monitore.
Okay, das sind die 3 Monitore. Was sehen wir jetzt hier?
Wir sehen hier unsere Speditionssoftware, unsere Planungssoftware, wo man sieht die LKWs, die Routenplanungen, die Aufträge sortiert nach verschiedenen Abteilungen.
Können wir jetzt sehen, wo Alex ist im Moment?
Ja, der müsste in Holland sein im Moment. Wenn ich jetzt mal die anderen LKWs ausblende, kann man sehen, dass unsere Software errechnet, der wäre um 6.33 Uhr theoretisch an der Entladestelle.
Hier zeigt sich, wie flexibel LKW sein müssen. Diese Flexibilität stellt hohe Anforderungen nicht nur an die Menschen, sondern auch an die Technik. Speditionen müssen genau überlegen, wie sie investieren. Setzen sie auf klassische Diesel-LKW oder setzen sie auf Elektro-LKW? Hier gibt es kaum Erfahrungen, wie sie sich im Einsatz bewähren und nur das Versprechen, dass E-LKW weniger Unterhaltskosten erzeugen und sich langfristig rentieren. Das verspricht zum Beispiel Rainer Müller-Finkeldey. Er ist Entwicklungsleiter bei Mercedes-Benz Trucks. Müller-Finkeldey ist präsent und wach. Sein Fahrradhelm liegt in der Ecke.
Die Technologien, die wir uns anschauen, sind alle elektrische Antriebe. Das ist, glaube ich, mittlerweile in der ganzen Branche die gleiche Meinung. Die elektrischen Antriebe werden einen massiven und dominanten Anteil spielen.
Tatsächlich hat die ganze Branche diese strategische Entscheidung getroffen und ihre Konsequenzen gezogen. Zulieferer wie Continental, Schaeffler oder Bosch haben aufgrund der Ungewissheiten und Marktumbrüche Stellenabbauprogramme angekündigt. Am Bosch-Standort Gerlingen war die Stimmung zuletzt sehr angespannt.
Katastrophe. Ja, wie man mit dem Mitarbeiter umgeht, wie man nicht aufeinander zugeht, sondern einfach nur sein Ding durchdrücken will, ohne, ich sag jetzt mal, krass, ohne Rücksicht auf Verluste. Das sind Menschen.
Ja, ich finde den Kulturwandel, den wir gerade erleben, sehr erschreckend. Bei einem Unternehmen, wo so noch nicht agiert wurde in der Vergangenheit, finde ich nicht gut so.
Nicht nur in der Automobilhochburg rund um Stuttgart ist das so. Bis in den Westerwald reicht die Angst in den Belegschaften, wie bei Automobilzulieferfirmen in der Gegend um Betzdorf. Dort sitzen Firmen wie Simac bzw. inzwischen Rexnord, der Hersteller zum Beispiel von Getriebekomponenten ist, oder der Automobilzulieferer Elco.
Schönes Erlebnis ist es nicht, wenn Sie sehen, da müssen 10 Kollegen gehen, dann müssen 17 Kollegen gehen. Das ist kein gutes Gefühl, weil man hat zusammen gearbeitet und man sieht dort Familien ihre Existenz verlieren.
Ja, Angst um Arbeitsplatz habe ich schon, weil da hängt eine Familie dran. Haus ist finanziert, Frau und Kinder sind zu Hause. Ich bin der Hauptverdiener. Wenn das wegfällt, dann geht ganz schnell die Hütte auflöten.
Hier zeigt sich an all diesen Entscheidungen, die das Management in Konzernzentralen, aber auch Kaufleute in kleinen Speditionen treffen, hängen Arbeitsplätze. Und anders als beim Kauf eines Privat-Pkw, der sich meist auch noch aufschieben lässt, müssen Unternehmen heute investieren. Es gibt angesichts all der Umbrüche zurzeit kaum Puffer, um Entwicklungen abzuwarten. So eine konkrete Frage ist zum Beispiel, welche Lkw ein Logistikunternehmen als nächstes kaufen soll. Jeder Laster fährt zwischen 1 und 1,5 Millionen Kilometern, meist über einen Zeitraum von 10 Jahren. Wie also planen für einen LKW, der voraussichtlich bis 2035 fahren wird? Gebe ich heute rund 100.000 Euro für einen Verbrenner aus, muss dann aber mit höheren Unterhaltskosten rechnen? Oder gebe ich rund 300.000 Euro aus, zum Beispiel für den neuen eActros 600 von Mercedes-Benz in der Hoffnung, dass sich das später rentiert? Rainer Müller-Finkeldey ist spürbar stolz auf die Entwicklung seines Teams und er bemüht sich daher, zu beschwichtigen.
Wir nennen das über Total Cost of Ownership. Nehmen Sie unseren eActros 600 als Beispiel, sind wir ungefähr auf einem gleichen Kostenniveau unterwegs wie mit dem Dieselfahrzeug. Anschaffungskosten höher, ja, Betriebskosten aber niedriger, verbunden mit den Incentives, die zum Glück existieren, also zum Beispiel niedrigere Maut, ja, kommt man auf ein vergleichbares Kostenniveau ohne CO2 zu erzeugen.
Ein Großauftrag für 200 dieser Elektrolaster kam vom US-Riesen Amazon. Trotzdem hat Daimler Truck Vorstandsvorsitzende Karin Rådström vorsorglich für 2025 den Ausblick des Lkw-Bauers mit Verweis auf die unklare Situation in Nordamerika, also eine Umschreibung der Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump, gesenkt. Bis 2030 will das Unternehmen 1 Milliarde Euro sparen und Stellen streichen. Auch in Deutschland. Denn nicht jede Spedition hat so viel Geld wie der Amazon-Konzern.
Das Ziel befindet sich rechts. IKG-Spedition. Ziel erreicht.
Zurück bei der Spedition, wo Alexander Schrottschneider und Dimitri Becker arbeiten.
Ja, mein Name ist Ingo Kaiser. Ich habe den Beruf Speditionskaufmanns erlernt, weil ich damals nicht wusste, was ich sonst machen soll.
Ingo Kaiser ist trotzdem richtig gut geworden in seinem Job. Heute ist er Geschäftsführer des Speditionsbetriebs IKG. Er hat einen eActros 300 bestellt. Das ist der kleinere Bruder mit weniger Reichweite im Vergleich zum 600er. Mercedes-Benz Trucks mit seinem Hauptwerk in Wörth ist immerhin auch ein Kunde von ihm. Und doch, er macht sich seine Gedanken.
Also es kostet uns viel Geld, weil die Fahrzeuge extrem teuer sind noch. Es gibt keine Förderung mehr, ja. Aber es gibt natürlich gewisse Anreize wie die Mautbefreiung in Deutschland oder auch beispielsweise in der Schweiz, wo man bis 2030 mautfrei fahren darf mit den Fahrzeugen. Und in der Schweiz ist es eben so, dass die Maut da fast 1 Euro kostet pro Kilometer. Ja.
Lkw-Fahrer Alexander Schrottschneider hat schon viel erlebt. Benzin-Lkw, Diesel mit Schaltgetriebe, jetzt Automatik. Da macht es für ihn fast keinen Unterschied, welcher Antrieb unter seiner Fahrerkabine sitzt. Er liebt seinen Job.
Ohne den kann mir heute nicht mehr vorstellen mein Leben. Ich werde jetzt 60. Jetzt verlängere mein Führerschein 5 Jahre und ich vermute, ich werde nochmal 5 Jahre, 65, wenn ich auf die Rente gehe und gesund werde, ich werde trotzdem Führerschein verlieren. Wer weiß, für 1, 2, 3 Wochen kann ich irgendwo einsteigen. Das ist meine Vorstellung weiter.
Noch fast 10 Jahre will Alex fahren. Bis dahin wird sich vielleicht herausgestellt haben, ob sich das Risiko gelohnt hat für diejenigen, die das Wagnis E-Lkw heute eingehen.
Die Zukunft des Lkw vielleicht elektrisch. Ein Blick in die Speditionsbranche im Südwesten von Sebastian Felser.
Stadt, Land, Mensch. Die Deutschlandreportage. Immer mittwochs als Podcast in der ARD Audiothek und donnerstags im RBB 24 Inforadio.
12.35 Uhr ist es, Jörn, RBB 24 Inforadio.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Ineffizient, langsam, frustrierend, so nehmen viele Menschen die Berliner Verwaltung wahr. Eine Reform soll die Lage verbessern. Noch vor der Sommerpause soll der Startschuss für das Projekt des schwarz-roten Senats fallen. Ein Verfahren, das auch außerhalb Berlins verfolgt werden dürfte. Denn es geht nicht nur um Termine beim Bürgeramt. Auch die Wirtschaft braucht eine Verwaltung, die zeitnah und sachgerecht entscheidet. Jan Palukat berichtet.
Drei Dinge bremsen die Wirtschaft in Berlin, sagt Sebastian Stietzel, Geschäftsführer der Berliner Industrie- und Handelskammer IHK, die allgemeine Wirtschaftsschwäche, die gestiegenen Preise und die Bürokratie.
Ich habe eine Unternehmerin im Kompetenz die Mittelstand gehabt, was gesagt hat, sie nimmt keine Aufträge mehr in Berlin an, weil sie auf die Genehmigungen länger wartet, als die Abarbeitung des Auftrags überhaupt dauert.
Ob der Hamburger Investor, der auf dem Ringcenter Frankfurter Allee ein Hochhaus bauen will und von vornherein mit 10 Jahren Genehmigungsweg rechnet, ein Berliner Anbieter von Industriebatterien, der wegen üppiger Auflagen einen eigenen Regalbeauftragten vorhalten müsse. Mit solchen Geschichten soll nun Schluss sein und Berlin Vorreiter werden bei der Modernisierung von Verwaltung. Scheitern sei keine Option, heißt es, denn Entfremdung vom eigenen Staat hat manchmal auch dort ihre Wurzeln, wo Bürger die eigene Verwaltung als unfähig erleben. Und im Ursprung sei Bürokratie etwas Gutes und Teil der Demokratie, betont Julia Borggräfe von Metaplan, eine Beratungsfirma für Verwaltungsreform.
Weil die Verwaltung oder gerade auch die Bürokratie uns natürlich auch garantiert, dass es keine Korruption gibt, dass es verlässliche Verfahren gibt, Rechtssicherheit und so weiter.
Verwaltung aber auf Trab zu bringen, dafür reiche es nicht, ein paar Vorschriften zu streichen.
Wo wir in Deutschland, glaube ich, wirklich Nachholbedarf haben, das ist diese Verwaltungsprozesse nach der Nutzerperspektive auszurichten. Da sind wir nicht gut. Also wir haben sozusagen diese Rechtssicherheit als oberste Prämisse für Verwaltungsprozesse. Ja, das merken wir auch an der Sprache, die sehr, sehr kompliziert ist und die man selbst als Juristin manchmal Probleme hat zu verstehen.
Dicker könnte das Brett kaum sein. Die Beraterin empfiehlt Schluss mit Ressortdenken. Digitalisierung sei eine Querschnittsaufgabe. Nutzer sollten Verwaltungsdienstleistungen mitentwickeln können. Auch das Bewusstsein in den Amtsstuben für Kosten und Folgen von Handeln sei nicht gut entwickelt, sagen Verwaltungsexperten. All dies läuft auf einen ganz grundlegenden Wandel hinaus. Den Beamtinnen und Beamte womöglich bereitwilliger mittragen als vermutet, denn sie leiden selbst am Regelungswirrwarr, weiß Dorothea Störritter vom Normenkontrollrat, der die Bundesregierung in Sachen Bürokratieabbau berät.
Wir haben in Zeiten auch von Krisen so viele gesetzliche Veränderungen in ganz kurzen Abständen auch auf dem Tisch gehabt, dass die Mitarbeitenden nicht mal mehr die Zeit hatten, alles intensiv zu lesen. Und ganz viele Vorschriften haben gar nicht mehr zueinander gepasst.
Nicht nur in Berlin, Auch im Bund soll das nun geordnet werden, mit Hilfe des neuen Ministeriums für Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Wobei die neue Behörde zunächst Dutzende Fachreferate aus 6 Ministerien zusammenführen muss, bevor es losgeht. Und eine solche Großfusion wäre schon in der Privatwirtschaft eine Herausforderung für sich.
Sagt Jan Palukat.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Birgit Röhricht.
A10 westlicher Berliner Ring zwischen Großkreuz und Leest in beiden Richtungen Stau an einer Baustelle plus 20 Minuten. A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Schwarzheide und Klettwitz gab es einen Unfall. Die Richtungsfahrbahn ist gesperrt. A13 Berlin Richtung Dresden, also die Gegenrichtung, an der Zufahrt Duben Behinderungen nach einem Unfall im Baustellenbereich. A24 Hamburg Richtung Berlin. Zwischen Mainburg und Pritzwalk steht ein defektes Fahrzeug. Achtung, dort sind Leute auf der Fahrbahn unterwegs. Und weiter Richtung Berlin im Bereich Neuruppin-Fahr-Berlin ist die rechte Spur gesperrt. Stadtverkehr Berlin, Stadtring in beiden Richtungen, Höhe Detmolder Straße wegen Bauarbeiten ist jeweils die rechte Spur gesperrt und das noch bis Ende des Jahres. Soweit die Verkehrsmeldungen.
12.40 Uhr wird es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Stefan Oschert. Guten Tag. Russland ist aggressiv. Das ist spätestens seit dem Angriff auf die Ukraine klar geworden. Auch Cyberattacken und Desinformationskampagnen machen das deutlich. Deutschland muss also kriegstauglich werden, findet der Verteidigungsminister. Und dafür braucht es Personal. Die Nachrichten mit Birgit Röhricht.
Verteidigungsminister Pistorius will die Zahl der aktiven deutschen Soldaten um rund ein Drittel aufstocken. Dieses Ziel hat der SPD-Politiker vor Beginn eines NATO-Treffens in Brüssel formuliert. Es würden schätzungsweise bis zu 60.000 Soldatinnen und Soldaten zusätzlich gebraucht, wenn Deutschland den neuen Zielen der NATO für eine bessere Verteidigungsfähigkeit gerecht werden soll. Trotz des erhöhten Personalbedarfs bei der Bundeswehr setzt Pistorius aber weiter auf Freiwilligkeit.
Und ich kann es immer nur wiederholen. Uns nützt eine Wehrpflicht jetzt gar nichts, weil wir die Kapazitäten weder in den Kasernen noch in der Ausbildung haben. Deswegen müssen diese Kapazitäten aufwachsen. Bis dahin gilt Freiwilligkeit. Die Freiwilligkeit kann aber auch darüber hinaustragen, wenn wir als Arbeitgeber attraktiv sind und gleichzeitig mehr Leute gewinnen, junge Männer und junge Frauen, die sagen, ich verpflichte mich auch für länger.
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, SPD. Die bisherigen Entschädigungsregelungen für Fluggäste bleiben vorerst bestehen. Bei einem Treffen der EU-Verkehrsminister in Luxemburg gab es keine Mehrheit für Pläne, die bisherigen Vorgaben zu lockern. Auch Deutschland war dagegen. Es ging darum, ab welcher Verspätungszeit Reisende Anspruch auf Entschädigung haben. Zur Debatte stand, ob das wie bisher nach 3 Stunden der Fall sein soll oder erst nach 4 oder 5 Stunden. Aktuell stehen Passagieren je nach Strecke zwischen 250 und 600 Euro zu, wenn eine Fluglinie für eine Verspätung verantwortlich ist. Im Bundestag haben die Abgeordneten über die Mietpreisbremse diskutiert. Das Gesetz läuft Ende des Jahres aus und soll bis 2029 verlängert werden. Es regelt, dass in bestimmten Gebieten bei Neuverträgen die Miete höchstens 10% höher liegen darf als bei vergleichbaren Wohnungen. Bundesjustizministerin Hubig sagte in der Debatte, die Mietpreisbremse könne nur ein erster Schritt sein. Daher wolle die Koalition unter anderem auch die Indexmieten neu regeln, die sich an der Inflationsrate orientieren. Außerdem müsse es wieder attraktiver werden, neue Wohnungen zu bauen. Aus Sicht der AfD ist auch die gestiegene Zahl an Flüchtlingen für den knappen Wohnraum verantwortlich. Die israelische Armee hat die Leichen von 2 Geiseln aus dem Gazastreifen geborgen. Nach Angaben von Ministerpräsident Netanyahu handelt es sich um einen 72-jährigen Mann und seine 70-jährige Ehefrau. Ihre Leichen seien in der Nacht nach Israel gebracht worden. Das Ehepaar soll am 7. Oktober 2023 aus einem Kibbutz verschleppt worden sein. Die Terrormiliz Hamas und andere Extremisten hatten damals etwa 1200 Menschen bei Massakern getötet und etwa 250 weitere als Geiseln verschleppt. Israel griff daraufhin den Gazastreifen an. Etwa jede fünfte Lehrkraft in Brandenburg ist ein Seiteneinsteiger. Insgesamt unterrichten an den Schulen des Landes 4.500 Lehrerinnen und Lehrer, die keine anerkannte Lehramtsprüfung abgelegt haben. Alexander Schmidt-Hirschfelder, RBB 24.
Nach Angaben des Bildungsministeriums in Potsdam ist die Zahl der Seiteneinsteiger in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Brandenburgs Schulen liegen über dem Bundesdurchschnitt von 10,5%. Berlin zählt im laufenden Schuljahr etwa 18% Quereinsteiger. Allerdings gibt es innerhalb Brandenburgs regionale Unterschiede. Grob gesagt, je weiter eine Schule von Berlin entfernt liegt, desto mehr Seiteneinsteiger unterrichten in der Regel dort. Vor allem der ländliche Bereich ist vom Lehrermangel betroffen.
Zum Berliner Karneval der Kulturen. An diesem Wochenende werden wieder zehntausende Besucherinnen und Besucher erwartet. Rund um den Blücherplatz in Kreuzberg wird jetzt das Areal für das zentrale Fest vorbereitet. Es beginnt morgen und dauert bis Pfingstmontag. Auf drei Bühnen bieten dann etwa 830 Künstlerinnen und Künstler ein vielfältiges Programm. Dazu gibt es rund 350 Stände mit Kunsthandwerk, Speisen und Getränken. Der traditionelle Straßenumzug des Karnevals startet erstmals auf der Frankfurter Allee in Friedrichshain und zieht von Höhe Proskauer Straße bis kurz hinter den Strausberger Platz. Und das waren die Nachrichten. Das Wetter heute teils sonnig, teils wolkig, örtlich Schauer. Aktuell haben wir in Berlin Friedrichshagen 19 Grad, Wannsee 20, Treuenbrietzen 17, Forst 24 Grad. Morgen erstlich bewölkt, später örtlich aufgelockert, gebietsweise auch Schauer und Gewitter 21 bis 24 Grad. Die Zeit 12.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Stefan Oschwart im Studio, schönen guten Tag. Die Kantstraße im Berliner Ortsteil Charlottenburg ist eine wichtige Verkehrsverbindung von der City ab Breitscheidplatz in Richtung A100. Im Jahr 2020, also mitten in der Pandemie, wurde hier ein Pop-up-Radweg eingerichtet. Und über den wird seit längerem gestritten, weil die Feuerwehr durch die Spuraufteilung an manchen Stellen nicht mehr so richtig leicht an die Häuser rankommt. Die Senatsverkehrsverwaltung hat deshalb jetzt angeordnet, die Radspur muss weg. Wie kommt das bei den Verkehrsteilnehmern an? Unsere Reporterin Annette Miersch fragt nach. Sie ist jetzt vor Ort mit dem Ü-Wagen in der Kantstraße. Annette, kannst du noch mal kurz erklären, was das Problem da genau ist?
Hallo Stefan, also das tue ich gerne. Hier, wo wir gerade stehen, nämlich in der Nähe der Wilmersdorfer Straße, an der Kantstraße, ist das Ganze deutlich zu sehen. Ich beschreib's mal. Wir haben hier den Bürgersteig. Dann kommt auf der ersten Fahrspur der Fahrradweg. Auf der zweiten parken die Autos. Und die dritte ist die Auto- und Busfahrspur für alle. In der Mitte kommt dann ein durch Umlaufsperre geschützter Grünstreifen. Das heißt, wenn die Feuerwehr hier mit Leuten in oberen Stockwerken helfen möchte, da gibt's kaum Platz für die Einsatzwagen mit den Drehleitern, so die Feuerwehr selbst. Und da habe ich mal nachgefragt. Peter Bauer ist Galerist hier an der Kantstraße und er hat schon einiges erlebt.
Ein oberes Stockwerke nicht, aber wir haben es gegenüber gehabt. Da kam ein Löschfahrzeug, blieb stehen. Danach standen dann 7, 8 PKWs und die weiteren Rettungsfahrzeuge und Löschfahrzeuge sind nicht mehr an die Einsatzstelle rangekommen, weil sie ja zugestellt waren mit dem plötzlich haltenden Löschfahrzeug. Also es ist schon ein massives Problem, sag ich mal, für Rettungskräfte hier. Und sobald hier ein Fahrzeug quer steht, sei es die BSR oder Berlin Recycling oder Alba, ist hier dicker Stau angesagt und auch da kommen keine Rettungskräfte mehr durch.
Ja, und nun sollen neu geordnet werden, das heißt Bürgersteig, Parkspur wie früher, dann gemeinsame Spur für Bus und Rad und dann die Autospur. Damit wären zwei Spuren nebeneinander für Einsatzkräfte befahrbar. Bessere Lösung?
Ich glaube, jede Variante wird Probleme machen. Selbst wenn man den Radweg wegmachen würde, würde es große Probleme bringen. Ich war früher dagegen, inzwischen finde ich das okay. Also es ist für mich jetzt nicht problematisch. Es muss bloß so umgesetzt werden, dass es wirklich für alle tragbar ist.
Ja, und diesem Anlieger, Herrn Bauer, dem geht es vor allem darum, dass die provisorische Situation des Pop-up-Radwegs aus der Pandemiezeit in einen dauerhaften, geordneten Zustand zurückgebracht wird. Rolf Dilger, Fußgänger aus dem Kiez, den ich auch hier getroffen habe, der plädiert auch für die Anordnung des Senates.
So wie es jetzt ist, wegen des Problems mit der Feuerwehr, nein, ist es nicht so. Da muss es gewechselt werden. Also leider sind dann die Fahrradfahrer mehr an der Straße, also an den Autos dran. Aber es ist doch klar, es kann doch nicht die Alternative sein, dass Leute da oben ausziehen müssen, damit das so bleibt. In dem Fall gebe ich dem Senat mal voll umfänglich recht, halte ich für richtig, ja.
Radfahrer konnte ich leider nicht so viele sprechen. Die zischen hier an mir vorbei, auch im strömenden Regen oder jetzt, wenn es nur trippelt. Aber Annette aus Charlottenburg, die hat sich kurz für mich Zeit genommen, ist hier mit dem Rad unterwegs und sie sagt, die geplante Neuordnung juckt sie nicht als Radfahrerin, aber sehr wohl als Berlinerin.
Das hätten die sich vorher überlegen sollen, bevor sie so viel Geld da reingebuttert haben. Ne? Also, dass die irgendwie nur Scheiße bauen die ganze Zeit und die das planen. Ne? Ja. Und das dann irgendwie nicht im Griff haben, das ist eigentlich das Problem. Ne? Mhm. Ich schaue ganz anderen Sachen besorgt entgegen in dieser Stadt. Radwege ist, glaube ich, das kleinste Problem.
Die Senatsverwaltung, die gibt ja dem Bezirk nun 14 Tage Zeit, sich zu äußern. Verkehrsstadtrat Oliver Schruh-Offenegger von den Grünen, der zeigt sich irritiert. Der RBB-Abendschau sagte er:
Naja, wir haben eine Anhörung gekriegt innerhalb von 14 Tagen. Das sind erstmal nur 3 Spiegelstriche. Normalerweise ist eine Anhörung ein fertiger Plan. Also das ist auf der Basis jetzt sehr schwer, detailliert Stellung zu nehmen. Da brauchen wir noch viele zusätzliche Informationen. Die werden wir einfordern, sodass ich hoffe, dass wir jetzt auf der Basis miteinander ins Gespräch kommen und die offenen Fragen noch klären können.
Die Senatsverwaltung wiederum, die bittet den Bezirk um eine zügige und kooperative Umsetzung, heißt es. Ausschlaggebend sei auch, dass durch den Abriss der A100 und der Westendbrücke hier in der Kahnstraße erheblich mehr Auto- und Busverkehr durchfließen muss.
Also viel Ärger um und an der Kantstraße. Das war unsere Reporterin Annette Miersch von dort mit dem Ü-Wagen. Am Wochenende findet in Berlin wie immer zu Pfingsten der Karneval der Kulturen statt. Neu in diesem Jahr ist die Umzugsstrecke, weil auf der Gneisenau-Strecke in Berlin-Kreuzberg gebaut wird, verläuft der Straßenzug am Sonntag erstmals durch die Bezirke Mitte und Friedrichshain. Wie das die Anwohner finden, RBB24-Info-Radioreporterin Johanna Sagmeister hat sich in der Karl-Marx-Allee umgehört.
Noch dominiert der Autolärm auf der Karl-Marx-Allee. Nur die Parkverbotsschilder lassen ahnen, dass hier am Wochenende etwas anders ist. 650.000 Menschen werden zum Straßenumzug erwartet. Achim Bar graust es vor dem Dreck, den sie hinterlassen werden.
Sie können sich das nicht vorstellen. Es wird in die Hauseingänge rein gepisst, gekotzt und geschissen. Ja, am helllichten Tag. Und es gibt noch mehr Schäden zu erwarten. Es kostet uns ziemlich viel Geld als Eigentümer, das ständig wieder zu reparieren. Und die Senats- oder Bezirksverwaltung wird das nicht machen.
Bar ist nicht nur Eigentümer und Anwohner, sondern auch Vorsitzender vom Verein Stalinbauten, der sich für den Schutz und die Pflege der Allee einsetzt. Er findet, der Karneval hat auf der historischen Allee nichts verloren.
Das ist ein denkmalgeschütztes Gebiet hier. Die Laternen, die Fassaden, die Grünflächen sind für Millionen Euro instand gesetzt worden. Auch diese Informationstafeln hier. Und das alles wird jetzt für einen einzigen Festivalnachmittag quasi freigegeben zum Sturm.
Damit das Straßenfest nicht zum Sturm wird, gibt es besondere Sicherheitskonzepte, auch fürs Denkmal. Laternen sollen abgedeckt und Grünflächen abgesperrt werden, sagt die Co-Leiterin des Festivals Anna-Maria Seifert. Sie sieht die Chance, neue Bilder in die imposante Straße zu bringen.
Wenn man sich die Bauwerke anguckt, die ja eine ganz, ganz große Unterschiedlichkeit darstellen, ne? Also man kann das auch Diversität nennen. Und dafür steht ja ein Karneval der Kulturen auch.
1996, als Antwort auf rassistische Übergriffe gegründet, soll der Karneval für Vielfalt und friedliches Miteinander stehen. Erstmals im Osten der Stadt erreicht er auch ein neues Publikum.
Ich war noch nie dabei, weil es war eben zu weit.
Sagt eine Anwohnerin von ihrem Balkon einer Seitenstraße. Und jetzt am Sonntag?
Wir sind dabei, da freuen wir uns schon. Und da laufen wir ein bisschen mit und tanzen mit und na schauen wir mal, Essen gibt's ja da auch und alles, ne?
Macht ja auch Spaß. Ist mal was anderes, was buntet, verschiedene Musikrichtungen, ist bestimmt schön.
Haben Sie noch einen schönen Tag.
Franz Geist will wissen, wie sich der Karneval auf den Kiez auswirkt. Befragt für seine Bachelorarbeit Anwohner.
Als offene Frage stellen wir, was sie denn hier auch für Chancen sehen. Und da ist oft dieser Punkt des Belebens, kulturelle Bereicherung, Stärkung auch der Nachbarschaften und sowas.
Ob die Vorteile für die Anwohner überwiegen, wird sich erst nach dem Zug zeigen. Noch gehen die Meinungen dazu offenbar weit auseinander.
Das Straßenfest bleibt übrigens in Berlin, Kreuzberg wie gewohnt am Blücherplatz. RBB 24 Inforadio-Reporterin Johanna Sagmeister berichtete.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ein Blick kann einen in andere Welten versetzen, ferne Zeiten, in biblische Überlieferungen und Legenden. Museen sind voll von solchen Geschichten. Die alte Pinakothek in München hat in ihre Sammlungsbestände geschaut und Gemälde zu einer Sonderausstellung zusammengeführt, wie Bilder erzählen. So der Titel, mit dabei ein kunsthistorischer Coup. Erstmals wird die alte Pinakothek ihre außergewöhnliche Neuerwerbung von Hans Baldung präsentieren. Kulturreporter Stefan Mekiska hat die Ausstellung gesehen und erklärt an einem Bild, wie Storytelling bei den alten Meistern funktioniert.
Als Advokat gehört dieser Mann zweifellos zu den oberen 10.000 des 16. Jahrhunderts in den Niederlanden. Seine Schreibstube ist vollgestopft mit Dokumenten, was ihn als belesen ausweist. Aber niemand sollte diesem Juristen über den Weg trauen.
Und wenn wir uns den Notar anschauen, der die linke Bildhälfte prominent einnimmt mit seinem roten Gewand und seiner schwarzen Pelzkappe und einem breiten Pelzkragen, man sieht, das ist ein vornehmer Mann, der auch opulent zu essen weiß. Und wenn wir uns sein Gesicht anschauen, der grinst zwar ganz freundlich sein Gegenüber an, aber wenn man ganz genau hinguckt, sieht das, das ist ein etwas öliges, schwieriges Grinsen. Also da ist Vorsicht geboten.
Das Gemälde von Marinus van Reimerswaale wirkt fast wie eine Filmszene aus dem Fernsehen. Titel Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Kuratorin Miriam Neumeister schaut auf das Opfer des Advokaten.
Und sein Gegenüber, ein ausgezehrter, magerer Mann mit Halbglatze, das ist wahrscheinlich ein richtiger Streithans, der ja das Paradeopfer eines solchen Winkeladvokaten ist, der ihn nämlich in Prozesse reinschwatzt, die er niemals gewinnen wird.
Nahezu 100 spannende, bisweilen komplett zeitlose Geschichten werden hier präsentiert. Da wäre zum Beispiel der Münchner Historienzyklus vom Hofe Herzog Wilhelms IV. 10 Bilder, zu denen auch Albrecht Altdorfers weltberühmte Alexanderschlacht gehört. Andere stammen von Jörg Breu, Hans Burgmeier oder Hans Wertinger. Gabriele Dette, der Pinakothekskurator für die altdeutsche Malerei, verweist darauf, dass sie alle zusammengehören und eine Botschaft vermitteln.
Es gab Hochformat und Querformate. Die Hochformate zeigen Heldentaten männlicher Helden, die Querformate weibliche Tugendvorbilder und Heldinnen. Und der Hintergrund dieser Serie ist einerseits, dass Geschichten erzählt werden, die aus der antiken Mythologie oder der biblischen Historie stammen. Andererseits wird aber durch diese Bilder, die Geschichten erzählen, gleichzeitig über die Auftraggeber erzählt, denn sie inszenieren sich durch diesen großen Bilderzyklus. Das heißt, wir haben ja eine doppelte Ebene des Erzählens.
Auch die spektakuläre Neuerwerbung der alten Pinakothek, Maria als Himmelskönigin, von Hans Baldung genannt Green, fügt sich hier perfekt in eine lange Reihe mit ähnlichen Mutter- und Kindmotiven ein.
Die Madonna einerseits als entrückte Himmelskönigin, als liebevolle Mutter eines Säuglings, auch als schon Trauernde über den bevorstehenden Opfertod ihres eigenen Sohnes.
Eine Ausstellung zum vergleichenden Sehen. Miriam Neumeister nennt die Fragen an die einzelnen Werke.
Wie wird es im Bild erzählt? Was macht der Künstler? Und was gibt es darüber hinaus zu erzählen? Wir versuchen also die Vielfalt des Erzählens, das Inspirierende, das Bilder eben haben, das versuchen wir auf den Punkt zu bringen.
Das sagt die Kuratorin Miriam Neumeister. Heute startet in der alten Pinakothek in München die Ausstellung »Wie Bilder erzählen«.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben und mögen es kompakt mit einer Prise Humor? Nur haben Sie keine Zeit, sich täglich stundenlang über Nachrichten aus aller Welt zu informieren? Dann ist unser neuer Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder genau das Richtige.
Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag und wir sind sehr gern gut informiert, aber nur selten einer Meinung. Und wir schauen in diesem Podcast zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche.
Das bedeutet, wir sammeln Fakten, wir lesen Interviews, wir führen Interviews und wir führen auch eine Debatte rund um die Themen. Präzise, aber locker, fundiert und unterhaltsam.
7 Tage wach. Die Woche mit Schrag und Schröder. Ein RBB 24 Inforadio Podcast. Immer freitags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg heute Nachmittag, da wird es immer mal wieder regnen. Es kann auch kurze Gewitter geben. Im südlichen Brandenburg bleibt es länger trocken, höchstens 24 Grad. So, das war's jetzt von mir. Hier übernimmt jetzt gleich Michael Castricius und auch bei ihm sind die Personalprobleme der Bundeswehr natürlich ein Thema.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Birgit Röhrig.
Vorsicht auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau zwischen Rangsdorf und Schönefelder Kreuz sind Leute auf der Fahrbahn unterwegs. A10 westlicher Berliner Ring zwischen Großkreuz und Leest in beiden Richtungen Stau an einer Baustelle jeweils plus 20. A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Schwarzheide und Klettwitz nach einem Unfall ist die Richtungsfahrbahn gesperrt. A13 in der Gegenrichtung hinter der Zufahrt Duben blockiert ein defekter LKW die rechte Spur im Baustellenbereich. A24 Hamburg Richtung Berlin. Zwischen Mainburg und Pritzwalk steht ein defektes Fahrzeug und es sind Leute auf der Fahrbahn. Und weiter Richtung Berlin im Bereich Neuruppin-Färbelin ist die rechte Spur für Sie gesperrt. Gute Fahrt!
Damit ist es 13 Uhr. RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius, einen schönen guten Tag. Frieden schaffen mit immer mehr Waffen und immer mehr Soldaten. Das fordert nicht nur der Bundesverteidigungsminister. Der will die Armee personell aufstocken, auch um den Preis von Generationenungerechtigkeit. Die Nachrichten mit Birgit Röhricht.
Die Verteidigungsminister der NATO-Staaten beraten heute über eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Dabei geht es unter anderem um Vorgaben für die Truppenstärke. Aus Brüssel, Helga Schmidt.
Für die Bundeswehr rechnet Verteidigungsminister Boris Pistorius mit einem zusätzlichen Bedarf von bis zu 60.000 aktiven Soldatinnen und Soldaten. Im Vergleich zur jetzigen Stärke der Bundeswehr wäre das eine Steigerung um etwa ein Drittel. Höhere Anforderungen gibt es auch bei der Ausstattung der Armeen. Besonders für die Abwehr von Luftangriffen sieht man in der NATO Nachholbedarf. Größere Investitionen sollen auch in die Entwicklung weitreichender Waffensysteme gehen. Für die Europäer gibt es den Auftrag, für eigene Transportflugzeuge zu sorgen, um Truppen und Panzer von A nach B zu transportieren. Das haben bisher die Amerikaner im Bündnis übernommen.
Fluggäste behalten vorerst ihre Ansprüche auf Entschädigung bei Verspätungen. Bei einem Treffen der EU-Verkehrsminister in Luxemburg gab es keine Mehrheit für Pläne, die bisherigen Vorgaben zu lockern. EU-Korrespondent Jakob Mayer.
Die polnische EU-Ratspräsidentschaft konnte sich nicht mit ihrem Vorschlag durchsetzen, die Rechte von Fluggästen zugunsten der Airlines einzuschränken. Aktuell werden ab einer Wartezeit von 3 Stunden je nach Flugstrecke zwischen 250 und 600 Euro Entschädigung fällig. Der polnische Vorschlag sah vor, die Schwellen für Entschädigung hochzusetzen. Bei Kurzreisen weiter ab 3 Stunden, bei Distanzen bis 3500 Kilometer und innerhalb der EU erst ab 4 Stunden Wartezeit und bei Langstreckenflügen ab 6 Stunden. Die Entschädigung sollte je nach Flugstrecke zwischen 300 und 500 Euro betragen. Die polnische Ratspräsidentschaft will weiter verhandeln. Die EU arbeitet seit 12 Jahren an einer Reform der Fluggastrechte.
Die israelische Armee hat die Leichen von 2 Geiseln aus dem Gazastreifen geborgen. Nach Angaben von Ministerpräsident Netanyahu handelt es sich um einen 72-jährigen Mann und seine 70-jährige Ehefrau. Ihre Leichen seien in der Nacht nach Israel gebracht worden. Das Ehepaar soll am 7. Oktober 2023 aus einem Kibbuz verschleppt worden sein. Die Terrormiliz Hamas und andere Extremisten hatten damals etwa 1200 Menschen bei Massakern getötet und etwa 250 weitere als Geiseln verschleppt.